Resilienz bedeutet ja auch, dass wir wissen, wie es ist, nicht geliebt zu werden. Und das ist ein Zustand, den kennen wir. Das ist fast wie Heimat. Und sorry, wenn ich das so sage, das ist der Zustand, den ich mehr kenne, als geliebt zu werden.
Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe eine Gästin, die viele von euch kennen werden, zum Beispiel aus Serien wie Bad Banks, eine meiner Lieblingsserien. Herzlich willkommen, Mai Zhongye.
Dankeschön, sehr schön ausgesprochen. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du hier auf meinem Sofa bist in den Mindful Sessions. Und hey, ich möchte mit dir heute gerne über Resilienz sprechen, über Widerstandsfähigkeit.
Okay.
Weil ich glaube, das passt zu dir.
Okay.
So. Und deine Geschichte ist nämlich eine von Widerstandsfähigkeit. Und zwar von Anfang an. Du bist ja in Ostdeutschland groß geworden.
Das stimmt.
Zu einer Zeit, in der bestimmt nicht so viele Menschen da waren, die ausgesehen haben wie du.
Mhm.
Wie war das für dich?
Kann ich bestätigen. Bevor wir anfangen, ich glaube, ich saß noch nie auf einem Podcast mit so einem Bein hochgestellt oder so im Schneidersitz. Und ich finde das total cool. Ich finde es total befreiend, weil man immer, also ich sitze zu Hause immer mit so wie du, mit einem Bein nach oben. Im Vietnamesischen sagt man, das Knie berührt die Ohren. Also weißt du so, wenn man so, das ist halt das Bequemste, was man machen kann und auch das Gesündeste übrigens für Mindful und Awareness. Immer schön sich bewegen und Mobilität. Aber okay, wir kommen jetzt zurück zu deiner Frage, Sarah. Es war, wie du auch kennst von dir selber, nicht einfach in den 90ern in einer Stadt aufzuwachsen, wo die Mehrheit anders aussieht als du selber und sich dann trotzdem irgendwie einen Ort, einen Platz in dieser Gesellschaft zu suchen, zu finden oder auch zu erkämpfen. Das ist natürlich auch der Titel meines Buches, wie ich zur Kämpferin wurde und das Leben fand, das ich wollte. Genau, also mir waren da als Kind nur bedingte Mittel gegeben. Also ich hatte jetzt nicht alles zur Verfügung gestellt bekommen, weil meine Eltern zum Beispiel das Deutsch nicht so beherrscht haben wie andere Eltern und ich da auch in die Aufgabe gekommen bin als Familiensekretärin, so habe ich mich ja immer genannt, viele Aufgaben für meine Eltern zu übernehmen. Und das kennen viele, wo einfach das Umfeld nicht dich auffangen konnte, wie es sollte. Und man dann automatisch Aufgaben übernimmt als Kind, die man nicht sollte. Genau. Aber nochmal, um zurückzukehren zum Aussehen. Es macht natürlich was mit dir, wenn du nicht zur Mehrheit gehörst. Das ist ein Ding, das weiß jede Person, die es kennt. Und die anderen können sich das nur einigermaßen vorstellen, wie es sein könnte. Aber ich kann da noch eine andere Ebene mit reinholen. Und zwar auch, die Mehrheitsgesellschaft ist viel größer als ich. Und das kennst du auch, weil du genauso eine zierliche kleine Person bist wie ich. Und man auch noch man muss sogar auch hochschauen. Und das macht was mit dir, wenn du hochschauen musst und anders aussiehst.
Ey, das erinnert mich an etwas. Ich habe gestern noch mit meinem Mann darüber gesprochen, weil ich mich ein bisschen da immer darüber aufrede. Und zwar hatte ich so ein paar Bankgeschäfte zu erledigen, weißt du, so. Und wusste auch ganz genau, was ich will. Ja. Und ich bin ja jetzt auch eine erwachsene Frau, so wie du auch. Und es passiert mir immer wieder, dass da Männer sind, die mir die Welt erklären wollen. Und ich bin nicht resistent, wenn jemand jetzt sagt, hey, ich habe da einen Tipp für ein Investment oder gucken Sie doch mal so. Und nee, sondern erstmal mit so einer Haltung, ja, du hast ja eh keine Ahnung. Von oben herab Ne? Und das ist, ich frage mich immer, ich habe dann auch mit dem Mike, meinem Mann, darüber gesprochen, ob ihm das auch passieren würde. Ja, oder ob mir das passiert, weil ich eben eine zierliche Frau bin und die Menschen oder manche Menschen von vornherein so ein bisschen auf einen herabgucken. Die fangen sich dann auch wieder. So nach 5 Minuten merken die, okay, die hat Ahnung von dem, was sie da macht. Mhm. Aber dass ich das überhaupt erstmal beweisen muss, obwohl ich ja eine Dienstleistung in Anspruch nehme, ist schon auffällig. Also das ist mir jetzt gerade so gekommen, weil es gerade erst passiert ist, dieses, ja, eine kleine, zierliche Frau sein und die anderen sind größer als du.
Ja, ja, das schwingt halt mit rein, dass du natürlich noch eine Frau bist dazu. Mhm. Und aber ich glaube, da reden wir nicht nur für Leute mit Migrationsbiografie, sondern für alle kleinen Menschen, die einfach da längenmäßig einfach nur unterlegen sind, was die Mehrheit angeht. Aber mein Vater, der ist ja selber nur 1,60 nur. Also für einen deutschen Mann recht klein. Der hat immer gesagt, man misst nicht die Größe, sondern immer den Abstand vom Himmel zum Kopf.
Hey!
Oh. Ja, das hat mich immer bestärkt.
Wow, okay, das merke ich dir. Lass uns bei deinem Vater bleiben.
Ja.
Korrigier mich, wenn ich es irgendwie falsch wiedergebe. Oder ein anderer Einstieg. Oft geht es hier im Podcast um Dinge, die uns geprägt haben, auch innerhalb der Familie. Ne? Wir tragen das Erbe unserer Familie weiter. Und damit meine ich nicht nur die Haarfarbe und die Nase, sondern auch die Prägungen aus der Erziehung, die Glaubenssätze, die an uns weitergegeben wurden. Das, wie man zu sein hat oder eben nicht zu sein hat, wie man es schaffen kann im Leben. Welche Aspekte von einem gut sind, an welchen man arbeiten muss und fleißiger werden muss. So, ja, dass das Erbe, was an uns weitergegeben wird, was oft, also unser Verhalten ist eben nicht einfach nur unser Verhalten. Sarah ist nicht nur Sarah, sondern in Sarah ist eine Chronik, eine Familienchronik geschrieben über Glaubenssätze und Prägungen. Mhm. Und du beschreibst ja auch, wie dein Vater dich geprägt hat.
Mhm.
Erzähl doch mal ein bisschen darüber, was waren deine Hauptprägungen von deinem Vater? Weil ich kann mir vorstellen, es sind ja, und das ist übrigens bei uns allen so, wir entwickeln Strategien, die uns als Kinder total helfen.
Mhm.
Ja, ich glaube, bei dir war es auch ganz viel Kampfsport. Oder erzählst du gleich selber von? Und die wir aber als Erwachsene vielleicht nicht mehr brauchen. Damit meine ich nicht den Kampfsport, sondern da meine ich in meinem Fall zum Beispiel mit, ey, du musst immer super fleißig sein und dich beweisen.
Mhm,
so.
Mhm.
Was hat dich geprägt? Welche Glaubenssätze wurden dir vielleicht mitgegeben von deinem Vater auch, von der Erziehung? Und du sagst, die waren gut, aber irgendwann war es auch Zeit, dahin zu gucken, was vielleicht für eine Ebene dahinter liegt, die vielleicht auch schmerzhaft sein kann, und ich darf es hinter mir lassen.
Mhm. Du, das ist eine sehr komplexe Frage. Mhm. Wie fange ich an? Also, du erwähnst meinen Vater und ich muss da noch meine Mutter mit reinholen, weil mein Vater auf jeden Fall, das ist die Figur, die sehr ambivalent ist in meinem Buch. Und meine Mutter spielt eigentlich so, wie ich das am Anfang beschreibe, eher eine Nebenfigur. Aber am Ende wird sie ja immer wichtiger. Und das ist halt das Ding, dass wenn in meinem Haushalt, wie ich aufgewachsen bin, zwei Eltern für dich zuständig sind, dann kann man halt den Fokus eigentlich nicht immer nur auf das Elternteil, was am lautesten ist, shiften, sondern auch immer das Elternteil, was eher leise ist und das Ganze auch zulässt. Ja. Deswegen, also meine Eltern haben mich da in jeder Hinsicht ambivalent geprägt. Zum Beispiel habe ich von meiner Mutter gelernt, dass man durchhält, was ja an sich gut ist, aber dass man bleibt, wenn es scheiße ist, habe ich auch gelernt.
Mhm.
Und das ist die eine und dieselbe Eigenschaft, wo ich aber für mich im Erwachsenenalter rausschälen musste, was kann ich behalten, also wann halte ich durch Und was kann ich wegschmeißen? Wann ist es Zeit zu gehen?
Mhm.
Das habe ich von meiner Mutter vorgelebt bekommen, wie man es nicht macht. Ja.
Interessant.
Und natürlich auch, wie man es macht, weil sonst wäre ich nicht so weit gekommen.
Mhm.
Und bei meinem Vater ist es so, da ist es der Kampfsportaspekt ziemlich im Vordergrund. Ich habe zum Beispiel nie gelernt, dass Mädchen schwächer sind als Jungs von meinem Vater. Der hat meinen Körper nie schlecht geredet oder meine Kraft oder irgendwas. Er hat mich immer empowert, genauso stark zu sein, stärker zu sein, schneller zu sein, agiler zu sein als alle anderen, egal ob weiblich oder männlich. Und das ist es halt. Als alle.
Als alle.
Und das ist genau dasselbe. Eine Eigenschaft, das eine, das nährt dich, das andere, das schwächt dich. Ja, und so ist es halt sehr ambivalent und so ist meine ganze Kindheit und ich glaube von vielen anderen Leuten auch, dass wir einfach sehen, was haben die uns mitgegeben, was können wir gehen lassen und was können wir aber auch mit Liebe und mit, ja, irgendwann mal Verständnis behalten.
Ich glaube, du hast gerade Persönlichkeitsentwicklung von 5 Jahren in 5 Minuten gepackt.
Komisch, das hat jemand letztens auch zu mir gesagt.
Ja?
Ja, naja, das ist der Prozess, den wir halt wirklich durchmachen müssen, um dann zu erkennen, das hat mich geprägt und ich habe dadurch auch schlimme Entscheidungen oder nicht so gute Entscheidungen für mich getroffen, aber ich bin jetzt so, wie ich bin und ich kann daraus lernen und in Zukunft bessere Entscheidungen treffen.
Ja, ich finde vor allem diese Differenzierung zwischen, hey, da waren Sachen, die waren gut, aber genau die Sachen, die gut waren, hatten auch eine schlechte Seite. Und das so klar auszudrücken, ich glaube, da hast du vielen Gefallen jetzt mitgetan.
Ja.
Ja. Okay.
Ich muss mal zu dir.
Ja, du hast gesagt, dein Vater hat gesagt, du bist nicht schwächer, du bist stärker als alle anderen.
Ich muss stärker.
Du musst stärker sein. Und das war ja auch nicht nur im Sinne von stärker, was Leistung angeht, sondern ganz konkret ja auch auf den Kampfsport gesehen, oder? Dein Vater ist Kung-Fu-Meister.
Ja.
Erzähl uns mal ein bisschen.
Genau, also die Stärke ist sowohl körperlich, also ich musste viel zum Beispiel an den Sandsack treten, hunderte von Kicks und nur so übt man, indem man Wiederholungen sammelt.
Mhm.
Das ist dann wie etwas wie so ein Download und dann hast du das im System und dann verlierst du es auch nicht wieder. Aber der Weg dahin, dass man das im System hat, dass es wie ein Automatismus wird, der ist halt lang. Also diese 10.000 Kicks, die kann keiner für dich machen und da gibt's halt auch keinen Weg drumherum. Das ist jetzt ein kleiner Schlenker, aber stärker zu sein als andere heißt ja auch einfach länger zu machen. Nach 100 nicht aufzuhören, sondern diese Resilienz im Kopf, dass jetzt der Körper sagt, ich kann eigentlich nicht mehr, aber der Kopf sagt, okay, ich kann eigentlich noch und warum sollte ich nicht mehr können? Nur weil die anderen aufhören. Ja, und das ist halt...
Ist das Training? Also in meinem nächsten Buch geht's ja um Selbstzweifel viel. Ne?
Mhm.
Und ich hatte gerade schon Interviews für das Buch und da ist halt auch die Frage gekommen, werde ich besser oder zweifle ich weniger, wenn ich etwas wiederhole, wenn ich trainiere? Und ich sag ja, vielleicht in der Sache bist du dann besser. Aber wenn du dann das nächste Level erklimmst und wieder was Neues ausprobierst, ne, ist ja so, du steigst auf den Berg, ja, du hast die 100 Kicks jetzt gedownloadet, ganz oft hintereinander, dann stehst du auf dem Berg der 100 Kicks und weißt, okay, hier bin ich safe. Am Anfang war das wie so ein Riesenberg.
Ja.
Jetzt stehst du da drauf und dann siehst du eine neue Bergkette, die du vorher nicht sehen konntest. Da sind dann die 1000 Kicks zum Beispiel.
Ja. Ja.
Inwieweit hat dich dieses Training und Wiederholung und es ist ja auch Accountability, ne? Also ich gehe jeden Tag zum Training, mach das, resilienter gemacht und widerstandsfähiger und auch im Sinne von, ich traue mir Dinge zu und zwar auch in anderen Lebensbereichen.
ja, indem man diesen einen Prozess durchgemacht hat, nämlich die 1000 Keks gemacht hat, dann weiß ich ja, okay, ich bin da irgendwie durchgekommen, warum sollte ich denn nicht das andere Bein mal probieren? Oder warum sollte ich denn nicht mal Federball probieren?
Mhm.
Auch wenn ich da von null anfangen muss. Und das ist, glaube ich, das kann man ja auf jede Lebenslage dann bringen. Und mir ist letztens, als du das mit den Berg gesagt hast, man ist ja eine ewig Lernende. Das habe ich auch im Vorwort erwähnt, dass es dann nicht aufhört. Und da geht's ja erst los, wenn man die Technik beherrscht, dass du die dann auch improvisieren kannst, in verschiedenen Höhen ausführen kannst. Erst dann macht's ja erst Spaß.
Mhm.
Das heißt, wenn du nichts beherrschst, dann kannst du halt auch gar nicht damit dich ausdrücken.
Mhm.
Wo es dann halt vom Sport in die Kunst geht.
Mhm.
Also wenn man dann Kampfsport in Kampfkunst und Performance dann transferieren kann. Und dieser Prozess ist einfach nötig, um ein gewisses Level zu erreichen, worauf man spielen kann.
Zum Thema Resilienz. Ich sehe da ganz viel Resilienz. Resilienz ist ja die Fähigkeit, die kommt ja aus der Physik, dass ein Gegenstand seine Form verändert unter Druck. Ne? Dass wir unter Druck eben nicht zerbrechen. Sondern uns anpassen können und eben nicht durch Härte, was wir ja oft versuchen als Menschen. Ja, okay, ich muss mich jetzt durchboxen und ich muss noch mehr, was ja auch eine ganz fine Line ist, zwischen wo bin ich so hart zu mir selber, dass ich eigentlich zerbreche, ne, dieses Leistung, Burnout, und wo ist es aber, dass ich an mich glaube und auch mit schwierigen Situationen umgehen kann, weil ich weiß, hey, ich bin schon mal mit schwierigen Situationen umgegangen, oder ich weiß, ich kann die 100 Kicks, ja, ich kann mich auf mich verlassen.
Ja.
Ich finde, das ist ist eine dünne Linie, die das unterscheidet. Inwieweit würdest du sagen, hat dich eben der Kampfsport resilienter gemacht?
Mhm.
Oder, und ich meine nicht nur den Kampfsport, sondern ich meine auch vielmehr die Einstellung, die dir mitgegeben wurde, weil vielleicht sind hier ganz viele, die jetzt nicht unbedingt Kampfsporterfahrung haben,
genau.
Aber diese Einstellung kennen.
Ja, weißt du, das ist ja jetzt beim Film, wo ich ja beruflich tätig bin, ein gutes Beispiel, wie viele Castings und Absagen kann man einstecken, bevor man aufhört, bevor es einen nicht mehr gut tut. Und da ist die Einstellung dazu einfach wichtig, dass du ein Casting halt als Einladung siehst, dass du ein Casting ja schon eigentlich gewonnen hast, weil die Casterin, der Caster dich eingeladen hat und etwas in dir sieht, zum Beispiel. Oder du sagst, okay, ich habe es halt nicht bekommen, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug. Und dieser Glaube an sich selbst, es kommt natürlich nur dadurch, jetzt kommen wir wieder zu den Kicks, dass du weißt, du hast es geschafft und du weißt, es liegt nicht an dir. Also bei meiner Branche sind halt viele Faktoren, die ich nicht bestimmen kann, wo man loslassen muss und weiß, okay, wenn es nicht das Casting ist, dann wird es ein anderes sein, dann soll es nicht für mich bestimmt sein. Und wenn ich aber jetzt krampfhaft, also mit dieser zu harten Energie rangehe, also zu viel Yang jetzt in dem Fall, und das krampfhaft und auf Druck versuche, nämlich nochmal die Casterin anrufen oder irgendwie die Agentin bitten, irgendwas noch drehen zu können. Das ist zum Beispiel der falsche Weg in meinen Augen, weil das forciert. Und da geht halt eine gewisse Energie verloren, die du woanders eigentlich hättest einbringen können. Also eine forcierte Energie ist immer, die fühlt sich einfach falsch an, einfach zu, ich kann das gar nicht in Worte
fassen. Manipuliert?
Ja,
gedrückt?
Ja, so ich zum Beispiel, kann ich jetzt nur von mir sprechen, ich habe dann das Bild vom Wasser im Kopf, dass wenn da Widerstand ist, das Wasser einfach nicht weiterfließen kann, aber sich ja die Ritzen sucht, um dann trotzdem den Weg zu bekommen, wo es am Ende münden kann und wird. Das Wasser wird münden. Es wird fließen. Das wird nicht überall gestoppt, weil es immer sich den anderen Weg sucht. Und so gehe ich halt irgendwie durchs Leben, durch die verschiedenen Lebensphasen. Ich sehe mich dann als Element, also ein Teil des Ganzen. Und dann rückt man den Fokus auch nur nicht so aus sich, und ich bin das Zentrum und alles muss passen, sondern wie kann ich mich weiterentwickeln und weiterbewegen, wenn ich mein Ziel jetzt in diesem Moment nicht erreiche. Und das hat mir immer geholfen. Das ist ja auch eine Art von Resilienz. Genauso wie dieses Bild, da hatte ich auch viele Bilder im Buch vom Bambus, der ja bei starkem Wind sich biegt und aber dann wieder sich aufrichtet, wenn der Wind aufhört, wenn der Sturm zu Ende ist und aber nicht bricht.
Mhm.
Oder das Lotusblatt, was nach unten gedrückt wird vom Wasser oder wenn man es runterdrückt und aber immer langsam aufsteigt und wieder sich entfaltet und genauso aussieht wie vorher und nicht kaputt gegangen ist. Ja, das ist so meine Philosophie vom Leben.
Total schön. total schön. Und du hast gerade Yang erwähnt, Yang-Energie. Kannst du uns da so ein bisschen mehr noch drüber erzählen? Yin, Yang?
Ja, gerne. Ich habe das seit kurzem immer in so Dating-Coach Videos und auch so Content gesehen. Sei in deinem Yin und sei weich und dann ist deine weibliche Energie und die männliche Energie. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Also da ist was dran, weil in unserer Gesellschaft sind vor allem wir Frauen, wird von uns verlangt, dass wir arbeiten, dass wir alles Mögliche erreichen und uns auslaugen und gar nicht aber genug uns erholen. Also da geht es ja wirklich auch nur um den Ausgleich. Es geht nicht darum, genderspezifische Eigenschaften zu erfüllen. Das ist halt das, was falsch verstanden wird. Also eine Frau ist nicht nur Yin und ein Mann ist nicht nur Yang. Das ist ganz grob und zu simpel. Mhm. Jedes Wesen, egal ob weiblich, männlich, ob they, them, also alle Wesen, alle Menschen haben Yin und Yang. Und sollten das kultivieren. Und das ist absolut unabhängig von Mann oder Frau.
Du sprichst mir aus der Seele, weil ich finde das auch mit den weiblicher und männlicher Energie sehr schwierig.
Ja,
es ist zu versimpelt. Man versucht da ein Bild auf ganz simpel runterzubrechen, was viel komplexer ist. Und ich mag deine Beschreibung viel, viel lieber.
Ja, das ist ja auch ein östliches Weltbild. Mhm. Ich sage jetzt östlich, weil Yin und Yang nun mal aus der chinesischen Philosophie stammt. Und diese Dualität ist an sich sehr simpel, aber irgendwie gar nicht simpel. Und das auf so ein westliches Weltbild zu beziehen und dann natürlich so Dating-Content zu machen, ne? Das geht halt nicht. Das passt nicht zusammen, wenn man zu simpel das versucht zu erklären. Also da muss man schon auch ein bisschen ganzheitlicher denken. Und deswegen ist mir wichtig, das zu erklären, dass wir in unserer Arbeit, auch im Muttersein, Muttersein ist zum Beispiel, ja, absolut, du bist der Boss.
Mhm. Mhm.
Aber wir sind ja nicht nur Mütter, wir sind ja auch Töchter und Partnerinnen. Und da können wir auch mal wieder ins Yin flüchten. Das soll immer ein schöner Wandel sein. Wandel ist die einzige Konstante, auch ein wichtiger Satz im Buch.
Ja,
ja.
Ein wichtiger Satz im Leben.
Ja, und das versuche ich ja dann auch so unterschwellig meinen weiblichen Leserinnen so mitzugeben, dass wir es verdient haben, auszuruhen, dass wir es verdient haben, nach Hilfe zu fragen, Hilfe anzunehmen, abzugeben. Das fällt uns halt sehr schwer, weil wir, wenn wir nicht helfen, wenn wir nicht agieren, uns wertlos fühlen. Und das ist halt die eigene Arbeit, die man machen muss, an sich auch.
Hm. Mein Job. Aber worauf ich noch heilen möchte.
Ja.
Du hast das so schön beschrieben. Na, du gehst zu einem Casting und es ist dein Job. Es ist jetzt nicht die Bewertung deiner Person, aber natürlich
schwierig.
Und genau darauf wollte ich hinaus, ja. Weil auch jetzt die Hörerinnen, Hörer, die jetzt vielleicht nicht zu einem Casting gehen, aber wir kennen das alle. Ne? Ob das nun die Bewerbung auf die neue Stelle ist, ob das ein Mitwirken an irgendeinem Projekt ist, auch bei mir beim Buch, ja, auch bei meinen Podcast-Zeilen. Okay, man kann immer sagen, klar, in the bigger picture, man macht das für die anderen und so, aber natürlich, das ist nicht eine Bewertung meiner Person, aber ich stecke da ja ganz viel rein. Ich mache es, Also es ist sehr schwer, das zu lösen.
Von sich selbst.
Von sich selbst. Absolut. Also wenn ich merke würde, keiner hört den Podcast, dann würde ich schon, das schon erstmal persönlich nehmen. Und dir geht's ja wahrscheinlich auch in einem Moment so, ja. Und alle Hörerinnen und Hörer kennen das auch, wenn man abgelehnt wurde. Sagen wir es mal so, du wirst abgelehnt. Ne? Der Podcast wird nicht mehr gehört, das ist eine Ablehnung vom Podcast.
Ja.
Du wirst nicht, kommst nicht weiter im Podcast, das ist eine Ablehnung von dir. Ablehnung kennen wir ja auch schon seit unserer Kindheit. Prägen. Wir haben ja ganz viel getan, um nicht abgelehnt zu werden. Ja? Die, die den Podcast schon länger hören, kennen das Thema Zugehörigkeit. Wir wollen Zugehörigkeit. Wir können als Menschen, als Babys, als kleine Kinder gar nicht alleine überleben.
Ja.
Deswegen suchen wir nach Zugehörigkeit in unseren Eltern, in unseren Fürsorgern. Wir passen uns den Regeln an, um eben dazuzugehören. Das Spiel spielen wir immer weiter.
Mhm.
So, und jetzt sind wir erwachsen. Und jetzt sagt jemand, nee, also den Podcast interessiert keiner mehr und du kommst auch nicht im Casting weiter und du wirst auch nicht für den Job auserwählt im Bewerbungsgespräch. Ja. Wie machst du das? Was alles so schwierig eben es ist, nicht persönlich zu nehmen. Wir können da so oft drüber reden, aber Es ist schwierig.
Das müssen wir anerkennen. Also das ist jetzt nicht so, ich komme zu dir und sag hier, ich habe die Wunderformel, jetzt ist es nicht mehr schwierig. Es ist immer schwierig, weil unsere Konditionierung geht ja so tief, die kriegen wir nicht von heute auf morgen weg, dass wir, wenn wir den Job nicht haben, ja, genauso liebenswert sind. Weil das denken wir ja. Und oder ich, wenn ich die Rolle jetzt nicht spiele, weniger Anerkennung erfahre. Was ja also in meinem Moment ja dann stimmt. Aber ja, also ich habe keine Lösung für dich hier, Sarah. Für uns alle. Das ist einfach ein Weg, den ich für mich entdeckt habe, das von sich so ein bisschen zu lösen. Zumindest im Schauspiel. Also es gelingt mir natürlich nicht in allen Bereichen.
Ganz kurzer zum Beispiel auch ein anderes Thema, was mir dann noch eingefallen ist. In Beziehung. Du findest jemanden toll und der sagt, mag dich, aber will jetzt keine Beziehung. So toll finde ich dich nicht. Ne?
Ja.
Vielleicht nochmal um ein Thema mit reinzubringen.
Okay, gerne. Ja? Gerne Dating-Content. Also pass auf. Okay, also bei Beziehungen finde ich das extrem schwer, weil da das innere Kind, von dem wir ja sprechen, oft viel aktiver ist in einer romantischen Beziehung als jetzt im Arbeitskontext. Also so erfahre ich das. Bei meinen Freunden ist mir das egal, ob die jetzt kommen können oder nicht. Und dann machen wir das halt später. Aber wenn ich jetzt von einem Date wie nennt sich das? Ist mir nie passiert, aber versetzt werde, dann ist es natürlich schon auch erstmal ein Dämpfer. Und es ist ja irgendwie ein Angriff an dich.
Ja.
Aber bei Dating denke ich mir immer, ich bin das Zentrum. Alle anderen können sich ja bewerben. Also so hilft mir das zumindest. Und ich kann ja dann entscheiden, wer gut ist oder nicht gut ist für mein Leben. Das funktioniert nur bei Menschen und bei Dating. So, das, ich finde, das muss man da auch nochmal unterscheiden, weil die Dynamiken ganz anders sind. Also jetzt kannst ja nicht dein Boss sagen, du bist nicht gut für mein Leben. Ne? Du brauchst ja dann seine Zustimmung. Egal, später. Aber ich finde, sich selber zu zentrieren als Frau, ich als Hetero-Frau, habe da auch schon andere Erfahrungen gemacht, weil ich mich nicht selbst zentriert habe, weil ich das aus der Kindheit kenne, weil wir viel gemacht haben, um Liebe zu erfahren, viel geleistet haben. Und das ist ja die Tücke, dass wir denken, wenn wir viel machen, dann werden wir geliebt.
Das als Kind, das hatte ich in der letzten Podcast-Folge, in einer der letzten auch mal gesagt. Wenn wir das Gefühl haben als Kind oder jedes Kind, was keine Liebe bekommt oder das Gefühl hat, ich kann in diesem Moment, werde ich gerade nicht geliebt, dann macht das Gehirn etwas, was total genial und gleichzeitig tragisch ist. Ne? Dann sind wir wieder bei der Dualität. Nämlich, es sagt für sich, es macht dich zum Problem, also macht das Kind zum Problem, macht die kleine Sarah zum Problem.
Ja.
Weil, wenn ich das Problem bin, kann ich auch die Lösung sein. Ich muss mich einfach mehr anstrengen. Ne? Wie du gerade gesagt hast, ich muss einfach besser werden, um geliebt zu werden. Weil nämlich die Alternative könnten wir als Kind gar nicht aushalten. Es wäre nämlich, meine Eltern sind nicht in der Lage, mich zu lieben. Und in der Lage kann einfach in dem Moment, ich sage jetzt so vom Momentaufnahmen sein, die haben selber gerade ihre Probleme, die sind überfordert, die sind krank, was auch immer es gerade ist. Aber für ein Kind ist das dann so, hey, ich bin ja komplett angewiesen auf die. Das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass die nicht in der Lage sind, mich zu lieben. Also mache ich mich zum Problem, weil ich kann dann auch die Lösung sein. Ich werde einfach besser. Ich werde einfach liebenswerter. Und das spielen wir dann ja. Das ist, glaube ich, das, was du meintest, in Dating-Kontexten oder zwischenmenschlichen Beziehungen als Erwachsene weiter. Ich muss einfach besser werden.
Noch mehr machen, noch mehr Aufmerksamkeit schenken.
Genau.
Ja, das ist das Problem. Und jetzt sind wir erwachsene Frauen und sind aber dann in so einer Dynamik auf einmal wieder kleine Mädchen. Das funktioniert einfach nicht. Genau, und da habe ich halt bei mir schon gewisse Muster natürlich entdeckt, wo es halt immer darum ging, mich zu beweisen, so früher. Und jetzt, wo ich das erkannt habe, dass ich ja eigentlich diejenige bin, die aussucht, wer zu mir passt, wer in mein Leben treten darf und wer nicht. Und wir sind ja emanzipierte Frauen und können ja ohne den Mann leben. Das hat ja uns dann auch viel einfacher gemacht, die Partnerwahl darauf auszurichten, wer wirklich gut für einen ist. Und das müssen wir auch nutzen.
Mhm.
Aber wenn wir es nicht wissen, können wir es nicht nutzen.
Mhm.
Und das ist der Weg dahin.
Genau. Diese Unabhängigkeit.
Ja, ja. Aber auch sich selber zu zentrieren und einfach auch den Fokus nicht zu verlieren. Also Konzentration ist ja auch ein großer Teil im Buch.
Mhm.
Der Fokus geht schnell weg, wenn ein neuer Mann in dein Leben tritt. Dann bist du auf einmal nicht mehr so auf deinen Job konzentriert. Dann machst du auf einmal nicht mehr so viel Geld, weil du Zeit mit ihm im Kaffee verbringst. Und das darf halt nicht sein, finde ich. Es muss bei mir, in dem Familienunternehmen, wie ich mich nenne, bei mir selber, muss jeder, die Person, die mein Leben betritt, muss dann auch einen Mehrwert für mich haben. Das klingt sehr transaktional, transaktionell, aber
klingt nach einem Business, meinst du damit?
Business,
ja.
Und ist in dem Sinne auch ein Business. Und im Kapitalismus sind wir einfach gute Kapitalistinnen. Da können wir nicht aus dem Leeren schöpfen, weil das greift ja wieder das Yin an, was wir eigentlich haben wollen für uns, damit es uns gut geht.
Und um das mal runterzubrechen, ja, bedeutet es ja auch, weil es da eigentlich gar nicht so kapitalistisch ist, es bedeutet ja, dass du, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sagst, hey, früher, oder wir tendieren eben auch durch unsere Sozialisierung dazu,
das wollte ich sagen,
dass wir unser Leben in die Welt von jemand anderen legen.
Mhm.
So. Und das muss, also fängt nicht erst bei den Beruflichen an, sondern das fängt auch schon damit an, wie viel Aufmerksamkeit geben wir und bekommen wir aber auch Aufmerksamkeit zurück. Es ist ja super, wenn es ein Geben und Nehmen ist, aber wenn wir nur in der gebenden Rolle sind.
Und wir merken es halt nicht.
Und wir merken es nicht und es zieht ganz viel Energie von uns, aber wir kriegen nichts zurück. Würden wir ja in jeder anderen Verbindung sagen irgendwann, hey, stopp. Und in dieser speziellen Verbindung tendieren wir dazu, das eben nicht zu sehen. Ja. Und da kommen wir auch nochmal auf dieses Thema männlich-weibliche Energie. Deswegen kritisiere ich das auch oft, weil das ist ja, du musst immer die weiche Gebende sein.
Das ist falsch verstanden.
Das ist falsch verstanden. Ja. Das ist so, du kannst ja aus dem Glas schütten, wo nichts mehr drin ist.
Mhm.
So, du bist auch nur ein Gefäß. So, gut.
Ja.
Okay. Noch einmal kurz zu dem Jobkontext.
Ja, das ist ein anderer, finde ich. Also da ist die Dynamik anders. Da entscheiden viele Leute viele Leute über dich. Vor allem bei mir. Also bei anderen ist es vielleicht nicht so ganz der Fall, aber ich habe dann schon viele Leute, die dann sich versammeln und sagen, ah, okay, nee, die nicht, die hat viele Follower, die hat nicht. Das macht was mit deinem Selbstwert. Also das macht wirklich was mit, wie du dich als Schauspielerin auch identifizierst, als Mensch.
Mhm.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt gerade nicht schauspiel? Wenn ich jetzt gerade nicht am Set bin ich dann immer noch gut genug. Es geht mir oft auch so, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt aber ein paar Wochen frei. Bin ich dann noch Schauspielerin? Also, weißt du? Und das, da ist es halt für mich wirklich nochmal zurückzugehen, in mich selber rein, und da den Fokus nicht zu verlieren, dass ich mich immer wieder beweisen muss jeden Tag, dass ich ja auch Mutter bin, dass ich mir eine Existenz aufgebaut habe. Und das vergisst man dann halt, wenn gerade mal ein was nicht klappt, vergisst man, wie viel man erreicht hat. Und mir fällt es so schwer, stolz auf dieses Buch zu sein, Sarah. Also ich wurde gefragt, wie fühlst du dich? Und ich so, ja, hab halt ein Buch geschrieben. Hä? Also mir geht's da genauso wie allen anderen, dass auch die Konditionierung von mir ist, ich durfte nie stolz auf die kleinsten Leistungen sein, die ich, weißt du, so andere, weiß ich noch, die können sich über ihre Erfolge freuen, weil sich damals Leute mit denen gefreut hast.
Genau, was
ist? Aber wenn du aufwächst und aber nicht glücklicher sein darfst als die Menschen um dich rum, du darfst nicht glücklicher sein, du darfst nicht besser drauf sein. Du darfst aber auch nicht traurig sein, weil das würde sie ja beeinflussen. Also du durftest nur in diesen Bereich schwimmen von der Kontrollierbarkeit. Da jetzt im Erwachsenenalter fällt mir das so schwer, für mich selber einzustehen und stolz zu sein. Das glaubst du gar nicht. Daran arbeite ich so hart, dass ich irgendwann mal also wirklich ehrliche Freude für etwas empfinden kann.
Und ich finde, das Gemeine daran ist auch, die ehrliche Freude zu empfinden für das, was man selber geschaffen hat, also einfach sagen, ich bin stolz auf mich, Das ist halt so ein harter Weg. Aber auf der anderen Seite eben, ich bin nichts wert, weil ich jetzt, abgelehnt wurde bei der Bewerbung. Mhm. Das ist so easy, das geht so durch.
Ja.
Ja. Was machst du, du sagst, du übst es, stolz auf dich zu sein. Du arbeitest daran.
Ich kann das natürlich, also wir können nicht aus dem Lernen schöpfen. Mhm. Wenn es nie da war, kann man es sehr schwer kultivieren. Aber es gibt Menschen, die wirklich an mich glauben und mit deren Support und auch mit der Wahl der Menschen, die in meinem Leben sein dürfen und mich da auch hochtragen, upliften, kann ich das nachholen? Also diesen Skill, den ich halt nie gelernt habe. Ich habe natürlich andere Skills. Zum Beispiel, du hast letztens was gepostet, sich mit Humor über sich selbst lustig machen und so. Und überhaupt sich über Trauma lustig machen. Das ist auch so meine Stärke. Oh Gott. Ja, aber genau, da suche ich mir einfach Menschen, die mich wirklich lieben, die das zeigen können. Und davon, von denen kann ich sehr viel lernen. Also, ich habe jetzt nur noch Leute, die mir zeigen, wie das geht. Die mir zeigen, wie es ist, stolz auf sich selber zu sein, indem sie stolz auf mich sind.
Wenn es dir schwerfällt, stolz auf dich zu sein, kannst du jemandem anderen zeigen, stolz auf sich zu sein? Also diese Menschen, die dir das zeigen, müssen das zwingend Menschen sein, die auch auf sich selbst stolz sein können? Ist es Lernen am Modell oder ist es Lernen durch Annahme, weil sie dir zeigen, ich bin stolz auf dich? Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie das funktioniert, stolz auf mich zu sein. Das
ist schwierig, weißt du? Ne? Ist, glaube ich, unterschiedlich von Mensch zu Mensch und von Situation zu Situation. Aber ich finde, wenn man diese Liebe erfährt, dann ist ja das Gefäß schon wieder ein bisschen gefüllt. Mhm. Dann kann man die auch wieder gerne zurückgeben. Mhm. Und auch wenn es mir schwerfällt, weil ich das auch nicht gelernt habe, jemanden zu loben oder nie gesehen habe, wie es ist, ein Kompliment zu geben, das kann ich ja dann auch kultivieren. Also wir fangen alle irgendwo an. Und ich glaube daran, dass ich das irgendwann auch mal gut kann. Und wir alle das lernen können.
Und wollte noch mal ganz kurz auf diesen Jobkontext eingehen, weil es natürlich auch so spannend ist. Also ich habe dich kennengelernt oder das erste Mal gesehen und ich gucke echt wenig Serien und ich habe diese Serie aber geliebt, Bad Banks. Und da, ich bin einfach Fan gewesen, auch von deiner Rolle. Also es ist ja wirklich, und ich kann mir vorstellen, mit Sicherheit war ich nicht die Einzige, das war ja bestimmt so ein absolutes, auch so ein Meilenstein in deiner Karriere. Mhm. Und dann auf einmal ist da ganz viel Aufmerksamkeit da. Mhm. So. Und ich glaube, wir Menschen laufen oft der Illusion auf oder fallen da drauf rein, ey, irgendwann habe ich es geschafft. So, ne? Also irgendwann habe ich so ein Ziel erreicht und das ist wie so ein Plateau und da geht's nicht mehr runter. So. Und ja, dann geht's nicht mehr hoch und nicht mehr runter, dann bin ich einfach zufrieden, wenn ich das erreicht habe. Aber das stimmt halt nicht und es ist auch gut so, weil wir wollen ja auch immer wieder neue Dinge, eine neue Rolle, dann kommt die Mutterrolle vielleicht, dann kommt eine neue Beziehungsrolle, was auch immer es ist.
Ja.
Und das Leben hat ja auch eigene Pläne, ne? Dann kommt vielleicht eine Krankheit, dann kommt eben kein Engagement. Wie war das für dich? Weil ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Hörerinnen damit auch assoziieren können. Mhm. Ab einem gewissen Alter merkt man das nämlich, es gibt nicht dieses eine Plateau.
Mhm.
Und da, es gibt die Momente, da läuft es richtig gut im Leben. Und es gibt Momente, da läuft es okay. Und es gibt Momente, da läuft es so, boah. So, ja. Und ich finde dieses Beispiel, hey, du hast da eine Rolle, die wirklich in aller Munde ist, auf einmal auf der Berlinale, überall, alle Kameras auf dich, Interviewanfragen. Und dann kommt eine Phase, wo es einfach viel ruhiger wird, vielleicht auch, weil du Mutter geworden bist, wo du sagst, hey, ich ziehe mich gerade mal ein bisschen zurück, ich brauche meine Energie für was anderes. Oder weil vielleicht gerade eine Ablehnung auch für eine Rolle kam. Wie gehst du damit um? Weißt du, so dieses... wir wollen ja eigentlich, wissen wir alle, wir sollen uns nicht über Anerkennung, Bestätigung holen. Aber da sind wir wieder bei unserem inneren Kind. Natürlich machen wir das. So, ja. Das ist ja das, was wir ein Leben lang versucht haben.
Ich glaube, wir sind nicht ohne Grund in diesen Beruf gerutscht.
So,
bei der Kamera zu sein und so weiter und so fort.
Genau, aber auch die, die vielleicht nicht vor der Kamera sind. Unser ganzes Leben, auf jeden Fall unsere ersten Lebensjahre, sind daraufhin konditioniert. So. Und dann auf einmal kriegt dieses innere Kind oder dieser Anteil von uns, der immer nach Aufmerksamkeit gesucht hat, er kriegt jetzt ganz viel Aufmerksamkeit von Leuten, deren Namen du nicht mal kennst, die alle sagen, boah, die finde ich toll. So.
Ja.
Und dann wird es wieder weniger.
Ja, das ist wie ein Entzug, meinst du, ne?
Ja, und dann wird es vielleicht wieder mehr.
Mhm.
Aber wie gehst du damit um?
Es ist, bei mir war es nicht so, also ich bin froh, dass mein Weg bis dahin nicht so einfach war. Weil das hat mich eigentlich davor gerettet, dass ich da irgendwie Quatsch gemacht habe. Weil ich hatte ja 2009 diese Agentur bekommen und dann ging's los, langsam mit Schauspiel. Aber so bis dahin hatte ich wirklich so richtig viele Downs, viele Tiefs und Auf und Abs. Und bis zu Bad Banks verging ja dann 6 Jahre. Also 6 Jahre Struggle, so kann man schon so sagen. Bis dann diese eine Rolle kam, mit internationaler, auch nationaler natürlich Anerkennung. Dann kamen viele Freunde, of course, oder die von früher, die sagten, nee, ich habe schon immer an dich geglaubt. Nein. cool. ja. Aber ich war da schon gefestigt, zum Glück. Weil ich da durch diese 6 Jahre ja meine Freunde schon gefunden hatte und meine Familie für mich in dem Moment ja auch da war, wo es mir nicht gut ging. Von daher hatte ich einfach Glück, dass das Timing so gut war für mich. Dass ich weich gefallen bin, als es dann nach Bad Banks wieder ruhiger wurde. Und der Abfall von der Aufmerksamkeit mir nicht so wehgetan hat. Aber Sarah, jetzt, du weißt, Resilienz bedeutet ja auch, dass wir wissen, wie es ist, nicht geliebt zu werden. Und das ist ein Zustand, den kennen wir. Und in den zurückzukommen, ist nicht ohne, aber das ist fast wie Heimat. Und sorry, wenn ich das so sage, das ist der Zustand, den ich mehr kenne, als geliebt zu werden. Von daher ist es gar kein Problem. Ich habe auch kein Problem jetzt mit Sucht, weil ich ganz genau weiß, wie es ist, Liebesentzug zu erfahren. Und da weiß ich auch, dass mein Körper das schaffen wird.
Jetzt weiß ich nicht, was ich fragen soll. Das war einfach so ein krasser Satz. Ja. Eigentlich hast du die Frage schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem. weil ich sehe sie überall, ne, so die Motivationscoaches, so, ne, ja, so atme schon tief durch, genau. Und trotzdem sind wir ja beides auch Menschen, die schon auch ihre Ziele erreichen wollen. So, ne? Also ich glaube auch nicht, dass jemand glücklich sein kann, wenn er gar nichts macht, weil da ist auch oft eine Angst dahinter, ne? Also sich das nicht zu trauen.
Ja.
Vielleicht die Angst, nicht gut genug zu sein für das Leben, was man sich eigentlich wünscht.
Mhm.
Und trotzdem, jetzt kommt die entscheidende Frage, glaubst du, Erfolg ist entscheidend für ein glückliches Leben?
Boah, puh. Oh, ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Mich hat's halt immer definiert.
Mhm.
Meine ganze Identität basiert darauf. Ich wüsste nicht, wie es für mich wäre, wenn ich keinen Erfolg hätte. Das muss ich zugeben. Ich kenne es natürlich stellenweise, aber es ist halt auch ein Mindset für mich, Mindset-Ding, Erfolg für mich zu definieren. Also in welchen Schritten ich jetzt mich der Rolle näher, die ich haben möchte, wie viele Absagen ich einstecken muss, um das Langzeitziel nicht zu verlieren.
Mhm.
Weil für mich ist es ein Erfolg, mich zu zentralisieren, also mich wichtig zu nehmen. Das ist ja auch schon mal ein Erfolg.
Das fand ich, das hast du auch schon öfter gesagt im Interview. Und das finde ich so einen wichtigen Satz, sich selbst zu zentralisieren und selbst zum Mittelpunkt des eigenen Lebens zu machen.
Mhm.
Und nicht, ich bin, also nicht hinzu. Weißt du, ich bin erst jemand wert, wenn ich das und das erreicht habe, also Wert in Form eines Belohnungssystems, sondern du sagst ja, ich bin wert.
Ja, das erschöpft sich sonst. Ne?
Ich bin der Kern.
Mhm.
Ich bin von Wert.
Ja.
Und Wert ist nicht etwas, was eine Belohnung ist, weil ich etwas erreicht habe. Und jetzt gerade, wo du gesprochen hast, habe ich auch für mich so nochmal gedacht, Erfolg ist, natürlich ist das schwierig, weil wir eben alle Anerkennung auch wollen, aber letztendlich ist Erfolg genau diese Resilienz, diese Resilienz zu haben, das, woran ich glaube, weiter zu verfolgen. Und zwar durch alle Zustände.
Ja,
weil dann bin ich im Zentrum.
Ja, da hat mir Kung Fu geholfen, mich wieder zu zentrieren auch. Weil, okay, das ist nochmal ein anderer Aspekt. Hier in unserer Individualistengesellschaft sind wir gerne dazu geneigt, uns immer im Mittelpunkt zu sehen. Das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt da auch den Aspekt, sich anders zu sehen. Also sich nicht im Mittelpunkt zu sehen und alles drumherum baut sich um dich herum, sondern du bist eins, du bist ein Teil vom Großen und Ganzen. Und da relativiert sich Erfolg, weil dein Erfolg ist nicht dein eigener, sondern der Erfolg von deiner ganzen Umgebung. Und die trägt dich ja. Und also ich finde, es hilft mir dann immer, mich da auch mal wegzunehmen. Also mich selber zu pflegen, zu zentralisieren im Sinne von, ich kümmere mich um mich, aber ich bin trotzdem Teil des Ganzen.
Das finde ich total gesund, auf so vielen Ebenen, weil ganz oft auch Menschen, die ins Burnout gehen, ne, ich glaube, wir alle kennen aber diesen Gedanken dahinter, ja. Also wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner.
Genau.
So, ne? Also in allen möglichen Rollen, auch wenn wir von beruflichen weggehen, vor allen Dingen in der Rolle als Mutter, in anderen Rollen, ne? So, ja, also ich muss es ja machen. Alle anderen hängen ab von mir. Aber mal das ist zu
eine gewisse erkennen, Power, die man dann halt und Kontrolle, die man nicht abgeben möchte. Ne?
Und da mal einen Schritt zurückzutreten. Und gleichzeitig eben auch, weil wenn es mal nicht so läuft, ne, zu erkennen, ich wurde jetzt als Mensch nicht abgelehnt, sondern es gibt ganz viele Faktoren, die dazu beigetragen haben.
Mhm.
Jetzt bei so einer Rolle.
Genau, es ist wichtig, sich da nicht zu selbst wichtig zu nehmen, weil es liegt dann halt nicht an mir, sondern das liegt vielleicht an meiner Nase. Also, Moment, das ging ins Bild. Es liegt nicht an mir, aber es liegt halt am Format oder wirklich, wofür ich wirklich nichts kann, an meinem Spielpartner, der 2 Meter groß ist. Und da kann ich ja wirklich nichts dafür. Und da ist es wichtig, sich mal nicht ganz wichtig zu nehmen. Also zumindest bei mir im Job nehmen sich da sehr viele Kolleginnen auch innen auch wichtig und sind dann super frustriert. Also kann ich verstehen, weil man muss ja auch vorankommen. Aber es ist nicht immer du.
Mhm. Du. Ja, und das ist eben auch vielleicht auch im Zwischenmenschlichen, ne, weil wir eben über Beziehungen gesprochen haben. Und wenn man da abgelehnt wird, gerade in romantischen Beziehungen, das ist vielleicht, du weißt ja gar nicht, der andere, weiß ich nicht, trägt irgendwelche Prägungen in sich und du triggerst da irgendwas. Ne? Und ich glaube, jetzt wo du es sagst, Erfolg oder Glück und dieses Zentriertsein bedeutet vielleicht auch zu merken, ich auf der einen Seite, ich bin für mich das Zentrum, ich bin zentriert, also nicht in dieses ja, ich kann ja eh nichts machen, das ist es ja auch nicht, aber ich bin nicht das Zentrum der Welt.
Das, so, das hast du besser ausgedrückt jetzt. Jetzt verstehen die Leute das vielleicht auch. Danke. ja, genau. Das meinte ich eigentlich. Ja. Weil das hilft wirklich. Ja. Entschuldigung. Das hilft, den Fokus auch mal woanders hinzutun als nur sich selbst. Und das haben wir Frauen ganz oft. Ich möchte noch mal diesen einen Punkt, das ist mir ganz wichtig. Wir sind in so einer Schwebe zwischen die ganze Zeit auf sich fokussiert sein, wie wirke ich. Ich habe auch gerade eben wieder mein Hemd gerichtet und du hast dann viel zu wenig Energie, um nach außen zu gehen. Wenn ich die ganze Zeit auf mich fokussiert bin, wie ich wirke, wie der andere mich wahrnehmen könnte, also was wichtig ist, weil das mussten wir alle lernen, sonst war wieder der Haussegen schief, du weißt schon. Aber du nimmst dir dadurch den Fokus nach außen. Und ich habe das im Kung-Fu gelernt, wenn du dich nicht auf deinen Gegner konzentrierst, weißt du nicht, was der vorhat. Und dieser Fokus nach außen, mal nicht sich selber zu fokussieren. Das ist ganz wichtig, weil dann kannst du erst agieren, dann kannst du erst richtig reagieren. Sonst bist du immer nur so in deiner eigenen Suppe die ganze Zeit am Überlegen. Und der andere Zustand, was ich meine mit Schwebezustand ist, wenn ich im Außen bin, fühle ich mich nicht aber gut genug, um nach was zu fordern. Wenn ich mal im Außen bin, dann traue ich mich nicht, in meiner ganzen Stärke zu sein und nach Hilfe zu fordern, nach Anerkennung zu fordern, auch mal einen Angriff zu starten. Da sind wir wieder zu klein. Und bei uns nehmen wir uns wieder zu wichtig. Weißt du, was ich meine?
Total. Und ich musste gerade denken, auch also mein Buch kommt ja erst im Juni, 1.6., aber was ist übrigens schon vorbestellbar. Und da geht's eben bei den Selbstzweifeln auch ganz viel darum, dass wir immer mit der Aufmerksamkeit bei den anderen sind, aber eben nicht wirklich bei den anderen, sondern wie die anderen uns sehen.
Ja.
Und die sehen jetzt, dass ich unsicher bin. Und die sehen jetzt, dass ich gerade gucke, sitzt alles bei mir oder dass ich nicht weiß, was soll ich jetzt fragen. Ne?
Das ist und ganz das, schlimm, dieser Zwischenzustand.
Und das nimmt so viel Power und es gibt einen Begriff, aber der da ganz vielleicht ein bisschen Leichtigkeit jetzt für uns alle reinbringt, Illusion of Transparency. Und das hat die Forschung herausgefunden, dass wir meinen, die anderen würden 100% unserer Unsicherheiten sehen.
Mhm.
In Wahrheit sehen sie maximal 20%. Maximal krass. 20%. Also für uns ist es so, hey, ich bin ein offenes Buch.
Mhm.
Deswegen versuchen wir immer gegenzuchecken. Ne? Was können die jetzt? Was denken die gerade über mich? Wo muss ich mich irgendwie anders platzieren, positionieren? Und das ist Illusion of Transparency. Wir sehen immer nur maximal 20% der Unsicherheit von anderen. Es fühlt sich aber so an, als würden sie 100% unserer Unsicherheiten sehen. Und so eine ganz praktische Sache, die mache ich auch, seitdem ich das gelesen habe. Stell mir wie so einen inneren Regler vor. Und wenn ich in irgendeine Situation reingehe, wo ich merke, oh, es bin ich unsicher. Und das kann ja auch mal sein. Es ist ein neues Umfeld oder einfach tagesformabhängig.
Mhm.
Ich stelle mir echt so einen Regler vor, der das auf 20% dreht, weil mehr sehen die anderen eh nicht. Und ich versuche dann aus diesen 20% zu handeln.
Okay.
Unsicherheit.
Cool.
Das macht einen Unterschied.
Ja.
Ja.
Verstehe ich voll. Also auch interessante Studie. Haben die das geschlechterspezifisch gemacht?
Also es ist bei Selbstzweifeln und Imposter Die ersten Studien sind nur quasi an Frauen durchgeführt worden. Auch an sehr erfolgreichen Frauen, weil eben zwei PsychologInnen und WissenschaftlerInnen gemerkt haben, hey, irgendwie krass, ne? Hier kommen Frauen, die eigentlich gar keinen Grund haben zu zweifeln, aber total an sich zweifeln, was dadurch dazu auch führt, dass sie total überkompensieren, also sich überarbeiten, was auch schon in oder auch Schuldgefühle haben, ganz viel. Ne? Alle verlassen sich auf mich, wenn die wüssten, die dürften sich gar nicht auf mich verlassen, dann werden die nämlich verloren. Oh, ja.
Ja.
Und dass das auch bis in zu körperlichen Symptomen, Schlaflosigkeit, depressive Verstimmungen, Kopfschmerzen, solche Sachen. Und dann gab es halt eben die Forschung, die dann gezeigt hat, das ist das Imposter-Syndrom. Und dann hat man gemerkt, aber das hat man weitere Forschungen durchgeführt über die Jahre. Und hat gemerkt, es ist geschlechterübergreifend, es ist nicht geschlechterspezifisch. Klar sind wir noch mehr dahin sozialisiert, dass wir da noch mehr reinspringen. Ich muss noch mehr geben. Das hat eben auch mit systemischen Dingen zu tun, dass wir, Frauen sind immer noch nicht gleich bezahlt wie Männer. Ja, es gibt immer noch viele Führungsetagen, die nur männlich besetzt sind. Das heißt, oft ist man als Frau wirklich die Einzige, die das angeguckt wird. Ne? Also dann noch, wenn wir vielleicht anders sind, anders aussehen, anders sprechen, ne? Dann sind wir oft die Einzigen und fallen dadurch mehr auf. Und die müssen immer, haben das Gefühl, ich muss mehr beweisen, dass ich hier hingehe?
Ja, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich so aussehe, wie ich aussehe, dann bin ich verantwortlich für meine komplette Ethnie. In einem weißen Unternehmen. Und wenn ich dann die Einzige bin, dann bin ich stellvertretend für alle, die so aussehen wie ich.
Genau.
Das spielt ja noch mit
rein. Das spielt total eine Rolle. Vor allem, du bist dann auch im Fokus der Leute. Ja. So.
Wenn du Scheiße baust, dann baust du Scheiße für alle.
Genau. Und aber abgesehen davon, also deswegen haftet sich das dann nochmal mehr an aufgrund dieser Faktoren, aber abgesehen davon sind Selbstzweifel und das Imposter-Syndrom geschlechterübergreifend. Es ist auch eben nicht nur bei Leuten, es wird nämlich oft falsch verstanden, die jetzt total erfolgreich sind und sich den Erfolg nicht zugestehen.
So hat das geframed, ne?
Genau, aber es geht genau in die andere Richtung. Es betrifft nämlich genauso Menschen, die zu wenig, also in Anführungszeichen, zu wenig machen, die vermeiden, die sich selbst sabotieren, die quasi gar nicht so wirklich am Leben partizipieren und obwohl sie das Potenzial dazu hätten, weil die Angst, nicht gut genug dafür zu sein und zu scheitern, so groß ist, dass eben erst gar nicht Anlauf genommen wird. Und das ist eine ganz wichtige Gruppe, die ich eben auch im Buch behandle, weil das total wichtig ist, weil da erkenne ich mich auch total drin.
Ja.
Ja, also absolut. Ich muss mir alles. Ich hatte gestern so ein Interview und da hieß es auch, ja, wenn du über Selbstzweifel sprichst, wenn man deinen Lebenslauf liest, das ist ja wie so ein glatter Durchmarsch und du hast ja alles, was du willst. Und ich dachte, nee. Ich musste mir alles erarbeiten und etwas Altes loszulassen. Es hat mich immer so viel Kraft gekostet, weil ich eben weiß, wie es ist, in der absoluten Unsicherheit zu sein. Und wenn dann was funktioniert, ja, ich will diese Kontrolle behalten. Und wenn ich dann was Neues machen möchte, dann lasse ich ja Kontrolle los.
Ja.
Und dann ist das Risiko größer, oder fühlt sich größer an, dass ich zurückfalle.
Ja, wieder ins Chaos.
Ins Chaos. Mhm. Also es ist jedes Mal ein Prozess. Mhm. Punkt.
Ja, cool, verstehe ich. Also auch schöne Studie und freue mich auf dein Buch.
Könnt ihr schon vorbestellen. Würdet ihr, also wenn ihr es kaufen wollt, kauft es jetzt. Vorbesteller, weißt du, sind wichtig bei Büchern.
Yep.
Und jetzt sind wir aber ja hier, um mit deinem Buch, über dein Buch zu sprechen. Ich halte es in die Kamera für alle, die diesen Podcast nicht nur hören, sondern auch sehen. Im Herzen bist du unbesiegbar, wie ich zur Kämpferin wurde und das Leben fand, das ich wollte. Jetzt haben wir ganz viel aus dem Buch ja schon angesprochen. Was, wenn es eine Sache gibt, eine einzige, eine Key Message, die du mitgeben wollen würdest? Gibt es einen Satz, die Essenz? Sagen wir mal, nehmen dieses Buch und destillieren es.
Oh, das ist schwierig, weil es ist eine bisschen Memoiren-Autobiografie, aber auch nicht wirklich. Es ist nur ein bisschen Werdegang und halt Kung Fu. Also ich rede hier über viele Sachen, auch über Migration in den Osten zum Beispiel. Die Grundessenz ist aber eigentlich, das hatten wir hier in unserem Podcast, deswegen passt das ja auch so gut, dass ich ein hartes Training damals erfahren habe, dass ich es gehasst habe, dass ich überhaupt nicht glücklich damit war, auch wenn ich so gut war. Mhm. Und alle denken, oh, die hat ja Kung Fu gelernt und ist deswegen so gut in allem. Es war nicht immer so. Es war so, ich habe Kung Fu gelernt, habe es gehasst und bin trotz dessen nicht zerbrochen und habe diese ganzen Schichten rausschälen müssen, um dann die Liebe zu Kung Fu wiederzufinden. Also es ist einfach eine Ode ans Kung Fu und wie es mich durchgetragen hat durch die schwierigen Zeiten.
Ja. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Die Liebe zum Kung Fu wiedergefunden. Und das bringt mich zum Anfang dieses Gespräches, wo wir über Prägungen gesprochen haben, über unsere Eltern und dass wir von der gleichen Sache, zum Beispiel du hast von deiner Mutter das Durchhalten, mitbekommen und gleichzeitig aber auch du durchhalten bedeutet auch in schlechten Situationen zu bleiben, wo du sagst, das hätte ich lieber nicht mitbekommen. Ja. Die Liebe zum Kung Fu wiederentdecken, hat es da auch einen Teil gegeben, der die Liebe zu deiner Kindheit wiederentdeckt hat oder auch das überhaupt so differenzieren zu können und Frieden zu schließen?
Ja, der Schreibprozess hat mir noch sehr, sehr viel Differenzierung gegeben, weil ich mich dann aktiv nochmal mit meiner, weil das ist so ein bisschen chronologisch geschrieben, ich habe mich dann halt aktiv mit meiner Kindheit beschäftigen müssen und diese ganzen Geschichten, die werden manche in der einen oder anderen Form halt auch wiedererkennen bei sich. Mhm. Und ich will natürlich auch den Leuten eine Stimme geben oder für die Leute sprechen, für die es damals halt auch sehr, sehr ruhig war zu Hause und sie oft allein waren, oft mit sich selbst allein waren und mit sich selbst klarkommen mussten. Also dazu ging es mir sehr oft in der Kindheit. Und dann im Erwachsenenalter Liebe für sich als kleines Kind zu empfinden wieder, das kleine Kind zu trösten, das war so ein bisschen der Schreibprozess natürlich auch für mich. Was meine Eltern anbetrifft, ich muss nicht alles gut finden, was die damals gemacht haben, auch bis heute nicht. Und ich muss es auch nicht verstehen. Aber ich kann es insofern erstmal als das sehen und gut einordnen. Also zum Beispiel, dass sie ja natürlich auch in ihrer Kindheit den Vietnamkrieg erlebt haben. Ne? Das steckt ja denen in den Knochen drin und sie haben jetzt keine Literatur gehabt, die das so behandelt hat, wie wir jetzt das haben. Und das quasi an die Kinder weiterzutragen, das ist naheliegend in einem Land, wo sie die Sprache nicht am Anfang gesprochen haben, wo sie sich von null alles aufgebaut haben und auch keine Chance hatten, wieder zurückzukehren. Das heißt, es ist nicht, wir gucken mal, wie es läuft und wenn es nicht läuft, dann gehen wir zurück, sondern die hatten nur die Wahl zu bleiben. Und ja, jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Empathie. Und trotzdem sehe ich viele Dinge als Mutter auch sehr anders. Also das hat mir nochmal sehr viel Klarheit gebracht, dieses Buch. Und ich muss nicht verzeihen, aber ich kann anerkennen. Mhm. Das ist das.
Mhm. Ein schöner Abschluss. Ihr Lieben, im Herzen bist du unbesiegbar. Überall im Handel. Ich verlinke euch das Buch. Ich verlinke auch dich.
Danke für die Werbung, Sarah. Das ist so... Bedeutet mir sehr viel.
Es ist wirklich ein so gutes Buch und ich glaube, es ist auch einer der besten Gespräche, die ich hier je geführt habe. Du bist eine wahnsinnig tolle, Gesprächspartnerin. Und ich glaube, das hat
Spaß, mit dir zu sprechen.
Hat den Hörern richtig Bock auf das Buch gemacht. Also da, ja, Punkt. Muss ich gar nicht viel Werbung machen. Okay. Hast du selber gemacht.
Danke.
Durch dein Sein. Okay, ihr Lieben. Und wir wünschen euch, dir, Hörerinnen, Hörer, jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.